Herzlich willkommen beim Kapitel 1.1 Deine Marke. Wir werden uns heute mit Archetypen beschäftigen. Archetypen sind, wenn man so möchte, Grundmuster menschlichen Denkens und Handelns und Fühlens. Und wir haben hier im Trainercamp 12 Archetypen entdeckt, die besonders gut fürs Marketing passen. Und die heutige Webkonferenz hilft dir, einfach mal die Spreu vom Weizen zu trennen. Also was ist eigentlich etwas, wo du sagst, das ist meins, ja, das passt zu mir, das ist so ein Archetyp wie der Held oder der Idealist oder der Rebell, wo du das Gefühl hast, das stimmt für mich, ja, da fühle ich mich irgendwie erkannt, ja, und es wird andere Archetypen geben, wo du sagst, ist überhaupt nicht meine Welle. Und das ist sozusagen der erste Schritt zur Markenbildung, ja, wenn du schon mal eine grobe Richtung hast, was der Archetyp ist, der für dich stimmig ist, ja, dann hast du eine Möglichkeit, das dann das nächste Mal noch zu verfeinern durch den nächsten Prozess und so kannst du deine Positionierung sauber aufbauen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich so die größte Herausforderung in unserem Beruf, ja, und warum ist das mit der Marke besonders wichtig? Und die größte Herausforderung, glaube ich, die wir alle haben, ist, ja, dass wir einfach sehr viel Marktbegleiter haben. Hier haben wir eine Datenbank von Xing für Coaches und da sind über 50.000 eingetragene Coaches drin. Muss man sich vorstellen im deutschsprachigen Bereich. Man weiß nicht genau, wie viele Coaches und Trainer es gibt, weil es gibt keine allgemeine Registrierstelle. Es gibt so Schätzungen zwischen 80.000, 100.000, 200.000. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich würde mal sagen, die Tendenz ist eher steigend. Aber die Gefahr ist natürlich dabei, ja, wenn viele Leute das Gleiche anbieten, ja, dass wir dann irgendwie nicht mehr wirklich auffallen und wir in etwas kommen, was ich die Unternehmerhölle bezeichne. Und diese Unternehmerhölle wird durch etwas bewirkt, nämlich das, was Marshall McLuhan mal gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, je konformer wir sind, desto mehr Wettbewerb haben wir. Und das ist jetzt besonders schwierig. Ja, wenn du nämlich vergleichbar bist mit den anderen, dann landest du direkt in der Unternehmerhölle. Ja, und das macht sich dann so bemerkbar, dass du um jeden Kunden balgen musst. Ja, weil es noch so viele andere Mitbewerber gibt, die das Gleiche anbieten wie du. Und das wiederum führt dazu, dass du relativ schnell einen Preisverfall bei deinen Angeboten erleben willst, weil es sonst keinen Unterschied gibt. Ja, das ist die Schwierigkeit. Wenn jeder das Gleiche anbietet, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Erste den Preis drückt. Und ein gutes Beispiel, das ich sehr, sehr gerne gebe, das vielleicht sogar schon mal gehört hast oder mehrfach sogar, weil ich das einfach so frappierend finde, ist Reiki. Das ist so eine japanische Form der Energiearbeit, die so Ende der 80er, Anfang der 90er einen unglaublichen Run hatten hier im deutschsprachigen Bereich. Und da gab es damals ein Einsteigerseminar für, glaube ich, 350 Mark. Dann gab es so ein fortgeschrittenes Ding für 1.100. Und dann gab es noch so einen Meister- und Lehrergrad, den konnte man insgesamt für 20.000 Mark erwerben. Ja, und wie das dann so ist, ja, wenn ganz, ganz viele Leute sich da um die Kunden balgen, ja, das ist so eine Frage der Zeit, bis die Preise purzeln. Und heute, ja, kriegt man bei eBay diese Einweihung, ja, die früher mal wirklich viel Geld gekostet haben, ja, denk mal dran, 350.000, 100 oder sogar 20.000, ja, die kriegst du jetzt hier bei eBay für 15 Euro, 10 Euro, 9,99 Euro und da unten sogar noch einer für 8 Euro, ja, und das ist das Typische, was dann passiert, nämlich, dass einfach der Preis verfällt, wenn deine Sachen vergleichbar sind, ja, und das wiederum führt dazu, dass wir viel Arbeit haben, aber leider wenig Geld verdienen. Und oft ist das auch der Grund, warum wir dann so einen Bauchladen haben, weil wir dann alles Mögliche anbieten, um irgendwie umsatztechnisch auf eine vernünftige Zahl zu kommen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und das Ende vom Lied ist, dass man einfach in dieser Unternehmerhölle sich total unglücklich fühlt. Ja, das Gefühl hat, man strampelt sich hier tot und kommt trotzdem auf keinen grünen Zweig. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das bedeutet, wir müssen uns abheben. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das machen? Denn letztendlich müssen wir mal ganz ehrlich sein, ja, wir bieten alle mehr oder minder bestimmte Themen an, wo es zig andere Anbieter gibt. Ja, ich mache was mit der inneren Stimme und die Laura Seiler nennt es dann Higher Self. Ja, ich mache das Thema Produktivität und ja, es gibt Zeitmanagement-Trainer wie Sand am Meer. Also so oder so ist eigentlich jedes Trainingsthema, das man sich so vorstellen kann, unter Gottes Sonne in irgendeiner Form schon belegt. Und wenn wir es uns also über das Thema nicht unbedingt hinbekommen können, was ist es dann? Und an dieser Stelle möchte ich gerne Richard Branson, den Gründer von Virgin, dem Virgin weltweiten Konzern, nennen, der gesagt hat, Marke ist das Wichtigste überhaupt für ein Unternehmen. Die Marke ist einfach alles, um sich von allen anderen abzuheben und eine Leistung, die es eben auch schon von anderen Leuten gibt, deutlich sichtbar anders zu positionieren. Und ich gebe mal ein Beispiel dafür, um einfach zu zeigen, wo das tagtäglich passiert. Und das ist im Bereich der Automobile. Ein Automobil, ein Auto ist ja letztendlich nichts weiter als etwas, wo du von A nach B fährst. Ja? Und ein Auto ist halt ein Auto. Trotzdem, ja, ist es auf dem Automarkt so, dass die Autos sich, die Marken sich sehr unterschiedlich positioniert haben. Ja, schauen wir uns mal an hier, Land Rover. Da sieht man gleich, okay, das ist ein Geländewagen, das ist Abenteuer. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel jetzt Mercedes-Benz. Ja, da wissen wir gleich, okay, hier geht es um Premium. Dann haben wir hier Tesla, die Elektroautos aus Kalifornien. Ja, ganz klare Sache. Die gehen in die Zukunft. Ja, die sind, die machen mal was ganz anderes. Dann haben wir hier BMW. Ja, da sehen wir, die gehen jetzt hier an dieser, bei dieser Anzeige über das Thema Familie. Und dann haben wir hier Opel, wo wir sehen, ja, von der Positionierung Marke her, hier geht es um Geld, ja, Geld sparen, ja, ist alles günstig. Und das ist mal eine ganz andere Positionierung als jetzt beispielsweise beim Mini, der dann eher so über Leidenschaften geht. Und das, was wir hier bei dem Automobilmarkt erleben, das kannst du überall woanders, wo es schon lange viele Mitbewerber gibt, ebenfalls betrachten. Ja, nimm Thema Zigaretten, nimm das Thema Lebensmittel, ja, irgendwie, wie positioniert sich Dr. Oetker und so weiter und so weiter. Ja, überall finden wir diese Differenzierungsmerkmale. Und diese Marke sorgt halt für Kontrast, das ist das Entscheidende dabei. Ja, dadurch, dass du dich von den anderen unterscheidest oder dadurch, dass sich auch die Automobile von den anderen unterscheidet, können sie einfach ganz bestimmte Fans ansprechen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Eine Marke ist nämlich immer und grundsätzlich etwas Emotionales. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Menschen ansprechen wollen, wenn wir Menschen für uns begeistern wollen, dann geht das nicht nur über Fakten und über den Kopf, sondern es geht übers Herz, es geht über auch das Unbewusste. Es geht darum, dass Menschen in Resonanz gehen mit dem, was du tust. Und ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen, nämlich der Marke Apple. Apple ist eine sehr, sehr gute Marke, eine extrem gut gepflegte Marke. Und das erkennst du schon daran, dass Apple eine Marke ist, die polarisiert. Ja, es gibt die Apple-Fanboys, dazu zähle ich übrigens auch, aber es gibt auch Apple-Hater, ja, Leute, die Apple hassen. Und das ist das Typische für eine Marke, wenn die richtig gut und sauber aufgebaut ist, dann wird es Leute geben, die finden das immer scheiße, sorry, wenn ich das so direkt sage, und andere verehren diese Marke. Und wenn man sich das jetzt mal bei Apple anschaut, ich meine, was stellen die her? Die stellen zum Beispiel ein Smartphone her, ein Handy. Ja, das ist jetzt erstmal doch, muss man jetzt mal wirklich sagen, doch nichts Besonderes. Und doch ist es so, dass sie eine Marke aufgebaut haben, ja, dass die Fanboys vor dem Apple Store kampieren, manchmal tagelang vorher, um ja ein Smartphone als erster zu ergattern. Das hier ist in London, ja, das davor war in New York. Und hier sieht man das, ja, wie Leute ausrasten, ja, wenn sie sich ein Apple-Smartphone kaufen. Ja, und das zeigt dir, dass die Leute hier eben nicht nur über Technik abgeholt werden, sondern über Emotionen. Und diese Emotionen, die du erzeugen willst, die haben im Wesentlichen auch immer was mit Vertrauen zu tun. Das ist das, was eine Marke herstellt. Eine Marke, die sauber geführt ist, sorgt dafür, dass die Leute merken, ah, da ist eine gewisse Gradlinigkeit drin, ja, eine gewisse Konsequenz und da kann ich mich drauf verlassen und das macht dann eben für den Kunden, den Käufer den Unterschied aus. Nehmen wir zum Beispiel so etwas Simples wie ein Pudding. Ja, Pudding ist ein Pudding. Wenn du da durchs Supermarktregal gehst, sorry, ja, so viele Unterschiede gibt es da bei den Puddingsorten eben nicht, aber hast du so eine Marke aufgebaut wie Dr. Oetker, die sagen, ne, Qualität ist das beste Rezept, das ist ja deren Slogan sozusagen, dann stehst du schon ganz anders da, weil Dr. Oetker vertrauen einfach sehr viele Menschen und dann kannst du eben nicht nur Pudding verkaufen, sondern viele andere Produkte auch. Und das ist die große Kunst, ja, dass du etwas nimmst, was eben schon am Markt auch da ist und dann doch differenziert offerierst. Ne, nehmen wir noch ein anderes Beispiel, Gardena. Ja, die haben so Gartensysteme, entwickelt Gartenwerkzeuge Und die sind auch nicht preiswert. Ja, muss man für Gardena muss man schon 1 Euro mehr hinlegen. Und doch ist es so, dass es dann eben Menschen gibt, die diesen Produkten vertrauen und auch sagen, ja, wenn ich was Vernünftiges haben will, kaufe ich mir Gardena. Ob das immer so stimmt oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber subjektiv ist das so, dass die Leute das so empfinden. Und dass eine Marke sogar sehr wertvoll ist, das möchte ich an einem letzten Beispiel noch erläutern, und zwar an dem Commodore-Computer. Diejenigen von euch, die, sage ich mal, schon ein bisschen länger dabei sind, was so Computer angeht, ja, so wie ich beispielsweise, ja, die kennen das noch aus früheren Jahren. Da gab es früher Commodore-Computer. Das war so eine Marke, die so, muss ich jetzt mal überlegen, so in den 80er Jahren, so ich würde mal so sagen, so 85, 84, 85 haben die damals für Furore gesorgt. Ist ein Kultcomputer geworden, der C64. Ja, jeder, der damals schon mit Computer ein bisschen rumgemacht hat, hat mal zumindest einen gesehen oder oft auch schon besessen. Ich habe auch einen solchen Computer besessen. Und diese Marke hat damals einfach so einen Kultstatus erworben. So, dann haben die aber irgendwann den Anschluss verpasst, sind dann irgendwie pleite gegangen. Aber die Marke selbst, Commodore, ist für viele Computerfans immer noch gut besetzt. Und hier ist ein Beispiel, ja, dass zum Beispiel im Jahre 2004, also lange nachdem Commodore pleite gegangen ist, jemand von Tulip diese Marke für 24 Millionen Euro haben wollte. Ja, dann siehst du, dass der Richard Branson recht hat, die Marke ist alles.